Liebe Geschwister, seid herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde. Es ist gut, dass wir uns heute wieder treffen dürfen und über das Wort Gottes nachdenken. Zum Anfang möchte ich noch ein Wort aus der Offenbarung lesen, einen Vers aus der Offenbarung, die dem Johannes gesagt wurden oder die der Johannes reingeschrieben hat. Er hat gesagt: Glückselig der, der liest und die Worte der Weissagung hört und bewahrt, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Es ist eine edle Aufgabe, sich mit den Prophetien auseinandersetzen, mit den Prophetien der Offenbarung. Aber genauso, denke ich, kann man es auch auf die Prophetien des Alten Testaments anwenden. Es ist gut, wenn wir uns damit gut auskennen. Und deshalb, denke ich, ist die Bibelstunde heute auch eine wichtige und gewinnbringende Sache, wenn wir uns heute mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Wir wollen heute fortsetzen, da wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Letztes Mal haben wir über die Offenbarungen aus dem Alten Testament in Bezug auf Israel beschäftigt. Heute wollen wir den zweiten Teil beginnen, wie man die Offenbarungen einordnen kann, wie sie im Neuen Testament zu einem Bild zusammengefügt werden. Aber bevor wir mit der Textlesung und mit Sonstigem beginnen, ist es gut und wichtig, dass wir diese Bibelstunde unter den Segen Gottes stellen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Offenbarungen gegeben hast, dass du uns diese Offenbarungen erklärt hast vielfach, dass du ein Gott bist, der die Zukunft kennt. Und das freut uns und wir danken dir von ganzem Herzen, denn wir sehen, wie auch so viele Verheißungen und Offenbarungen in unserer Zeit vor unseren Augen sich erfüllen. Wir danken dir, dass du uns den kostbaren Glauben gegeben hast, dass wir deinem Wort glauben dürfen, dass wir dein Wort nicht nur als eine Idee oder als Bilder sehen, sondern wie eine Offenbarung, wie eine Eingebung, wie ein Befehl des Herrn. Und wir bitten dich, dass du uns heute Gnade schenkst, das Wort zu verstehen und auch mir die Gnade, dein Wort richtig auszulegen. Amen. Ich habe letzte Bibelstunde erklärt und auch gezeigt anhand von vielen Bibelstellen, was Gott alles Israel versprochen hatte. Und über den kommenden Messias war im Alten Testament schon sehr, sehr viel gesagt. Und schon im Alten Testament wussten die Menschen aus dem Prophet Daniel, wann der Messias geboren wird, also in welchem Jahr. Es gab mehrere Erlasse des babylonischen Königs und der Anlauf, Jerusalem wieder aufzubauen, also dieses Jahr, wo dieser Erlass erteilt wurde, es gab etliche Erlässe, einmal ein Erlass, dann wieder Stopp, dann wieder ein Erlass. Und wegen dem haben die Menschen nicht ganz genau gewusst, von welchem, vom ersten, zweiten oder dritten Erlass man zählen sollte. Aber grundsätzlich wussten die Menschen, jetzt ist die Zeit für den Messias gekommen. Und mit der ersten Folie wollte ich euch zeigen, wie sehr die Menschen zu der Zeit, als Jesus Christus geboren war, als Jesus Christus seinen Dienst anfing, wie sehr die Menschen auf dieses Reich des Messias gewartet haben. Wir lesen, dass die angekündigte Zeit für den Messias war gekommen. Johannes der Täufer hat gepredigt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann fingen die Apostel an zu taufen und zu predigen. Und ihre Botschaft war genauso wie beim Johannes dem Täufer: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann fing Jesus seinen Dienst an und am Anfang seines Dienstes war seine Predigt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also die Botschaft war eindeutig: Das Reich Gottes, das Gott euch im Alten Testament versprochen hat, das steht vor der Tür. Die Apostel warteten auf dieses Ereignis. In Lukas 2, 38 lesen wir zum Beispiel, ich mache mal kurz auf, Da steht geschrieben von einer Witwe, von der Hanna, die trat auch herzu zur selben Stunde, pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Diese Sätze sind einfach nur so nebenbei im Text, aber das zeigt, welche Hoffnung, welche Erwartung im Volk Israel war. Oder die Mutter der Söhne der Zebedäus kam zu Jesus Christus und bittet ihn, dass ihre zwei Söhne zur rechten und zur linken Seite im Reich des Messias sitzen dürfen. Auch da sehen wir, die Apostel hatten diese Erwartung. Als Jesus gekreuzigt wurde, dann gingen die Emmaus-Jünger ganz traurig zu dieser Ortschaft Emmaus, und Jesus Christus gesellt sich zu ihnen und fragt, was denn los ist, und sagen, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Jesus war ein Prophet, großen Taten und Worten, und wir hofften, dass er jetzt das Reich des Messias aufbauen wird, und seitdem sind schon 3 Tage vergangen. Wir merken, welche Erwartung da war, ja. Als Jesus Christus gen Himmel fuhr, zu dieser Zeit, schon nach der Auferstehung, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, kommen die Apostel zu ihm bei der Himmelfahrt und fragen, Herr, willst du jetzt zu dieser Zeit dein Reich wiederherstellen? Also die Erwartung im Volk war sehr, sehr groß. Jetzt wird der Messias kommen, jetzt wird er sein Reich aufbauen, und Jesus ist der Messias, der da kommen soll. Immer wieder, wenn Menschen zu Jesus kamen, da lesen wir zum Beispiel von den Blinden, die Jesus folgten, und sie schreien, Jesus, der Sohn Davids, erbarme dich unser. Das bedeutet, dass sie diese Hoffnung ausgedrückt haben, er ist der versprochene Messias. Ah ja, okay, danke schön. Wir wissen aus den Evangelien, Jesus Christus wurde abgelehnt, und am Ende seiner Dienstzeit beginnt Jesus Christus Gerichte zu sprechen. Der Messias wurde von den Führern des Volkes nicht angenommen. Am Anfang, diese offene Tür, der Messias kommt jetzt. Am Ende seines Dienstes merken wir, wie Jesus Christus klar und deutlich predigt. Matthäus 21, Vers 43, Jesus sagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das seine Frucht bringt. Wir merken, da ist eine Wende geschehen. Das Heil wird vom Volk Israel weggenommen. Vorher diese offene Tür, der Aufruf, das Himmelreich steht vor der Tür, und jetzt das Heil wird von euch genommen. Oder auch Matthäus 23, Verse 38 bis 39, da steht geschrieben, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser Vers ist merkwürdig, den solltet ihr euch bitte merken. Zu diesem Vers kommen wir später noch einmal zu sprechen. Hier sagt Jesus sehr deutlich, euer Haus, und damit war gemeint der Tempel, euer Haus wird euch leer gelassen. Das muss ich kurz erklären. Als Salomo den Tempel gebaut hatte und den Tempel einweihte, dann kam die Herrlichkeit Gottes und erfüllte den Tempel. Die Gegenwart Gottes war da. Salomo staunt darüber und sagt, wie kann Gott in einem Tempel leben? Du, der du Himmel und Erde gemacht hast, und du solltest in diesem Tempel leben? Und doch lässt sich Gott nieder und sagt, hier an dieser Stelle will ich anwesend sein, und ich will eure Gebete hier hören. Dann als die babylonische Gefangenschaft kam, dann lesen wir beim Propheten Hesekiel, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Dann kommt das Volk wie Israel wieder aus der Gefangenschaft zurück, und das Volk erlebt eine tiefe Buße und Hinwendung zu Gott. Und als Jesus Christus geboren war und als 12-Jähriger im Tempel war anwesend und seine Eltern ihn gesucht haben, dann hat Jesus gesagt, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wo das Haus meines Vaters ist? Also Jesus Christus wusste, hier ist die Anwesenheit Gottes. Jetzt aber verkündigt er und sagt, wie das erste Mal zu der babylonischen Gefangenschaft, so auch jetzt wird euer Haus wüst oder leer bleiben. Die Hülle, der Tempel, das Gebäude, das steht noch da. Aber die Anwesenheit Gottes, der Shechina Gottes, die Gegenwart Gottes, die ist nicht mehr da. Und wir sehen, wie eine große Wende geschehen ist. Israel hat Jesus abgelehnt und Jesus Christus wendet sich von Israel ab. Nach Pfingsten beginnt die Zeit der Gemeinde, die Gnadenzeit. Und auch ein neuer Bund mit der Gemeinde. Das alles, also dieser neue Bund mit der Gemeinde, war im Alten Testament ein Geheimnis. Das heißt, ihr werdet über die Gemeinde vergeblich im Alten Testament Verheißungen suchen. Verheißungen im Neuen Testament sind ein Geheimnis, das Gott in der letzten Zeit offenbart hat. Epheser 3, Verse 3 bis 6, da steht geschrieben, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbar ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Diese Verheißung oder diese Offenbarung, dieser Plan Gottes, sein Plan mit den Heiden, war im Alten Testament ein Geheimnis. Die große Frage der Christen war schon zu der Zeit der ersten Gemeinde, hat Gott Israel verworfen? Hat Gott Israel die Verheißungen gegeben? Und der Römerbrief, das 9. Kapitel, beginnt ja damit, welchen geistlichen Reichtum Israel hat. Ihnen gehören die Väter und der Bund und die Verheißungen. Und Jesus Christus kommt aus ihnen. Und die Propheten kommen aus Israel. Hat Gott sein Volk verworfen? Ist das Wort Gottes hinfällig geworden in Bezug auf Israel? Das heißt, hat sich sein Wort nicht erfüllt? Wir haben letzte Bibelstunde darüber gesprochen, dass Gott mit Israel einen ewigen Bund geschlossen hat. Gott hat gesagt, wenn die Ordnungen dieser Welt, wenn die Sterne und Sonne und Mond aufhören zu existieren, dann erst bin ich bereit, den Bund mit Israel aufzulösen. Ein ewiger Bund. Was ist jetzt mit Israel? Ist die Gemeinde jetzt das neue Israel? Hat Gott einen ewigen Bund mit Israel jetzt der Gemeinde gegeben? Das sind alles Fragen, die Christen zu jener Zeit hatten, sei es Juden oder Heiden. Auch die Fragen, wie geht man mit dem Gesetz um und vieles andere, ist jetzt die Gemeinde das neue Israel? Und dann beginnt Paulus im Römerbrief diese große Frage aufzuarbeiten und er beginnt im 9. Kapitel und zunächst mal beginnt er über diesen Reichtum Gottes zu sprechen, der in Israel vorhanden war. Ich habe das schon gesagt, die Väter und die Abstammung und die Verheißungen, alles gehört Israel. Und dann beginnt er zu erklären, also viele meinen, dass das 9. Kapitel eine Erklärung ist, wie Gott Menschen zum ewigen Leben auserwählt. Wenn wir aber das Kapitel genau lesen, dann werden wir merken, dass bis zum 24. Vers keine Rede von der Gemeinde ist. Und die Frage ist nicht, wie Gott Menschen für die Gemeinde auserwählt, sondern die Frage ist, darf Gott Israel verwerfen? Das ist die große Frage. Darf Gott Israel verwerfen? Dieser geistliche Reichtum und ist nichts passiert. Und dieser Frage geht Paulus nach. Und wenn er über Jakob und Isaak spricht, dann sagt er, ja, Gott darf das machen. Gott darf das machen. Wenn er von der Verhärtung des Pharaos spricht, dann denkt er an die Verhärtung Israels. dass Israel hart geworden ist. Wenn er von Jakob und Esau spricht, dann sagt er, eigentlich gehörte die Verheißung jenem, dem Esau, aber Gott hat sie diesem gegeben, dem Jakob. Und erst beweist Paulus im 9. Kapitel, ja, Gott darf so handeln. Das ist das Erste, was er so bringt. Das 9. Kapitel. Und dann kommt er im 10. Kapitel vom ersten Vers wieder zu Israel zurück und sagt, Brüder, meines Herzens Wunsch ist und meines Flehens ist zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Wir merken, er spricht immer noch von Israel. Gemeinde, das waren ein paar Verse, wo er erklärt hat, diese Gegenüberstellung. Er kommt wieder zurück zu Israel. Und dann erklärt er und sagt, dass der neue Weg zum Heil ist jetzt der, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der wird gerettet werden. Ganz egal, ob man aus Israel oder sonstiges. Und dann kommt er wieder zu dieser Frage, warum nicht Israel? Und dann sagt er, dann, die ganze Zeit habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das widerspenstig ist und auf mich nicht hören will. Das ist der Grund, warum er Israel verworfen hat. Das 10. Kapitel. Dann das 11. Kapitel. Das 11. Kapitel beginnt Paulus wieder mit der Frage, so sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Merkt ihr, wie sehr die Christen diese Frage bewegte, was ist jetzt mit Israel? Gott hat ihnen Verheißungen gegeben und die Verheißungen haben sich nicht erfüllt. Hat Gott sein Volk verstoßen? Und dann die Antwort, auf keinen Fall. Und dann sagt er, auch ich bin ein Israelit. Und dann sagt er, Gott hat sich noch immer einen Überrest bewahrt. Und dann sagt er, ihr seid die wilden Zweige, die in den edlen Ölbaum eingepflanzt wurden, eingepropft. Aber die meisten Zweige wurden ausgebrochen. Und dann sagt er, seid nicht übermütig, seid nicht hochmütig. Gott kann euch auch ausbrechen. Und dann kommt der ganz, ganz wichtige Schluss, der für uns, also für die Prophetie, für unser Verständnis der letzten Zeit sehr wichtig ist. Das ist jetzt das Kapitel 11 vom Vers 25. Denn ich will euch, Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Und so ganz Israel gerettet wird, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott sagt an dieser Stelle sehr, sehr deutlich, klipp und klar, Gott nimmt seine Worte nie zurück. Es kann sein, dass es länger dauert, so war es jetzt bei Israel, aber hinfällig sind Gottes Worte nie. Er wird immer alles erfüllen, was er gesagt hat. Ja? Noch einmal, nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber der Auswahl der Geliebten um der Väter willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Ich will euch in diesem, eure Aufmerksamkeit in diesem Text auf den Vers 26 noch einmal hinlenken. Da steht geschrieben, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja 55, Vers 3 oder Jesaja 59, Vers 20. Und dann zitiert Paulus das zweite Mal eine Bibelstelle. Und das ist sehr, sehr interessant. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und da zitiert er den Propheten Jeremia, Kapitel 31, Vers 31. Und ich bitte euch wiederum, euch diese Verse merken, weil wir werden gleich wieder darauf zu sprechen kommen. Manche Prophetien für Israel, haben in der Gemeinde eine Teilerfüllung gehabt und werden sich in Israel voll erfüllen. Diese Erkenntnis oder diese Wahrheit ist sehr wichtig. Warum? Manche Theologen, welche nicht glauben, dass Gott für Israel noch einen Plan hat, sie lehren und glauben, dass in der Gemeinde alle Verheißungen für Israel sich erfüllt haben. Aber ich will euch anhand von Beispielen zeigen, dass diese Verheißungen entweder in der Gemeinde sich nur teilerfüllt haben, oder als zweites, es gibt in der Bibel auch eine doppelte Erfüllung der Prophetie. Und das will ich euch anhand von Beispielen zeigen. Das erste Beispiel, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, 16 bis 31. Lasst uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte 2. Als die Apostel anfingen, in fremden Sprachen zu reden, dann haben die Leute gesagt, die sind voll süßen Weins. Und als sie diese Zeichen gesehen haben, also diese Feuerflammen bei ihnen auf dem Kopf, dann wussten sie nicht, was man damit anfangen kann. Und dann beginnt Petrus es zu erklären und sagt, denn sie sind nicht betrunken, Vers 15, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tage, sondern dieses ist das, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Und das soll geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott. Da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Visionen haben. Und eure Ältesten werden Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor dann der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Mein Lieben, hier merken wir in der Gemeinde, offenbart sich das Wirken des Heiligen Geistes, so wie es Joel vorhergesagt hat. Stimmt es? Petrus zitiert den Propheten Joel. Also muss es die Erfüllung sein? Und dann zitiert Petrus und er sagt, zu dieser Zeit, wo Gott diese Verheißung erfüllen wird, wird die Sonne in Rauch und Dampf und durch die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor dann der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Später werden wir noch diese Prophetie im Matthäus-Evangelium, Matthäus 24, lesen. Und da werden wir merken, dass Jesus dieses Ereignis, Sonne, Mond und Sterne, Rauch und Dampf, in die letzte Zeit, in die große Trübsal setzt. Das macht Jesus. Und Jesus sagt, da werdet ihr den Messias sichtbar kommen sehen. Und wir merken, in der Gemeinde gab es eine Teilerfüllung zu Pfingsten, weil diese Verheißung mit Sonne und Mond, mit den Ereignissen in der Natur, das hat sich zu Pfingsten nicht erfüllt. Und Jesus setzt dieses Ereignis, später werden wir das sehen, von Matthäus 24, Jesus setzt dieses Ereignis in die letzte Zeit, in die große Trübsal. Und dann merken wir, aha, diese Verheißung hat sich doppelt erfüllt. Einmal in der Gemeinde, teilweise, nicht ganz, aber in der Gemeinde teilweise, das gleiche Wirken des Heiligen Geistes. Und als zweites am Ende der Zeit. Das zweite Beispiel ist, der Bund mit der Gemeinde wird mit den Verheißungen im Alten Testament begründet. Ich sehe das jetzt von der Folie schlecht, deshalb schaue ich ein bisschen zur Seite. Hebräer 8, Verse 8 bis 10. Lasst uns mal das aufschlagen. Es ist wichtig, wenn wir das lesen. Aber das ist nicht die einzige Bibelstelle. Diese Bibelstellen gibt es eine ganze Menge, wo wir sehen, dass der Bund Gottes mit der Gemeinde, mit Bibelstellen begründet wird, welche auf Israel sich beziehen. Noch einmal Hebräer 8, Verse 8 bis 10. Und da steht geschrieben: Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, sagt der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Also mit wem hat Gott versprochen, den neuen Bund zu schließen? Mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel. Wie der Bund, den ich mit ihren Vätern an dem Tage geschlossen habe, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus Ägypten herauszuführen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und so habe ich auch nicht auf sie geachtet, sagt der Herr. Und jetzt Vers 10, denn das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach diesen Tagen, sagt der Herr. Ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und hier merken wir, wie die Verheißungen, die Israel gegeben wurden, auf die Gemeinde angewendet werden. Das sind die Verheißungen, das ist der neue Bund. Auf jeden Fall, so schreibt es der Hebräerbrief. Ja? Und wir könnten denken, aha, dann haben sich doch die Verheißungen an Israel in der Gemeinde erfüllt. Aber was interessant ist, der gleiche, denn Gott tadelt sie und sagt, und jetzt zitiert der Hebräerbrief Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Und vorher im Römerbrief haben wir gelesen im 11. Kapitel, wie Paulus den gleichen Jeremia, und zwar die gleiche Bibelstelle, auf das zukünftige Israel anwendet. Merkt ihr, dass hier eine doppelte Erfüllung ist? Genau das Gleiche, was er gesagt hat, in der Zukunft wird Gott erfüllen in Israel. Und er zitiert Jeremia 31, und hier zitiert er im Hebräerbrief die gleiche Bibelstelle und begründet es mit der Gemeinde. Und da sehen wir, es ist eine doppelte Erfüllung. Ein drittes Beispiel. Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 13 steht geschrieben, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Und wenn wir Joel 3, Verse 2 bis 5 oder Joel 4, Verse 1 bis 2 lesen, finden wir die gleiche Prophetie in Bezug auf Israel. Und ich habe schon gesagt, Jesus Christus stellt diese Erfüllung, Joel, am Ende der Zeit, da wird die Erfüllung sein. Dazu kommen wir noch etwas später. Ich werde das im Matthäus-Evangelium auch deutlich zeigen. Das vierte Beispiel. Jesus Christus zieht nach Jerusalem auf einem Esel ein. Und als Jesus Christus mit einem Esel nach Jerusalem hineingeritten ist, also auf einem Esel, das ist Matthäus 21, Vers 5. Da steht geschrieben, und die Menschenmenge, als aber die vorausging und die Befolgten schrien, Hosanna dem Sohne Davids, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sagte, wer ist er? Jesus Christus zieht nach Jerusalem ein, reitend auf einem Esel. Und die ganze Menge sieht hier eine Erfüllung etlicher Prophetien. Einmal steht es in Psalm 118, diese Prophetie, geschrieben. und Zacharia 9, Verse 9 bis 10. In diesen zwei Prophetien ist es geschrieben, dass Jesus Christus, der Messias, nach Jerusalem reitend auf einem Esel einziehen wird. Aha, dann hat sich diese Prophetie erfüllt, könnte man sagen. Und dann spricht Jesus und sagt, diese Prophetie wird sich in der Zukunft noch einmal erfüllen. Und da gehen wir einfach in das Kapitel 23. Kapitel 23, Vers 38, da steht geschrieben, seht, euer Tempel soll euch wüst hinterlassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet nicht mich von jetzt nicht sehen, bis ihr sagt, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die gleiche Prophetie, die sich einmal erfüllt hat, als Jesus Christus nach Jerusalem einzog vor seiner Kreuzigung, der gleiche Jesus Christus sagt, dass diese Prophetie sich in der Zukunft noch einmal erfüllt, wenn Jesus Christus wiederkommt, das zweite Mal. Und sie, hier ist geschrieben, denn ihr werdet von jetzt an mich nicht sehen, bis ihr sagt, gelobet sei der, da kommt im Namen des Herrn. Es wird noch einmal eine Zeit kommen, wo Jesus Christus nach Jerusalem einziehen wird und die ganze Menge wird ihm zujubeln und sie werden sagen, gelobet sei der, da kommt im Namen des Herrn. Es war und es wird noch einmal sich erfüllen. Und das fünfte Beispiel, aber ich könnte solche Beispiele doch mehrere bringen, wo es eine doppelte Erfüllung gibt. Jesus Christus ist der Stein des Anstoßes auf dem Berg Zion. Zunächst mal auf dem Berg Zion. Jesaja 28, 16. Oder Jesaja 8, Vers 14. Oder Jesaja 28, 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes. Zion war immer die Stadt Jerusalem. Und diese gleiche Prophetie wendet die Bibel mehrfach im Neuen Testament auf die Gemeinde an und sagt, Jesus Christus ist unser Eckstein und Jesus Christus ist für die ganze Welt ein Ärgernis geworden, ein Stein des Anstoßes. Ich denke, ich habe jetzt in dieser kurzen Ausführung gezeigt, dass viele Prophetien sich in der Bibel doppelt erfüllen. Ist die Gemeinde jetzt das neue Israel? Nein. Der Bund Gottes mit der Gemeinde ist ein anderer als mit Israel. Was ist gleich? Das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde und das Wirken des Heiligen Geistes im zukünftigen Israel ist das Gleiche. Es ist der gleiche Geist und sind genau die gleichen Verheißungen. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, Hesekiel 36, da verspricht Gott dem Volk Israel, dass er eine Erneuerung des Volkes bewirken wird und er wird ihnen ein neues Herz und einen neuen Sinn geben. Und die gleichen Verheißungen werden auch der Gemeinde gegeben. Auch in der Gemeinde erleben Menschen eine Erneuerung des Herzens, ein neues Herz und ein neuer Sinn. Was ist anders? Die Gemeinde hat andere Verheißungen. Sie beziehen sich auf den Himmel und nicht auf das Land Kanaan. Der neue Bund gehört allen Völkern und nicht nur Israel. Das Friedensreich wird für Israel sein und das Friedensreich ist zeitlich begrenzt und vieles andere. Ich habe schon gesagt, es gibt eine doppelte Erfüllung für die Gemeinde und für Israel. Viele Verheißungen für Israel haben sich nicht in der Gemeinde erfüllt. Zum Beispiel die Sammlung Israels aus allen Völkern kann sich in der Gemeinde nicht erfüllen. Dem Volk Israel wurde nie ein Land versprochen. Im Gegenteil. Dem Volk der Gemeinde wurden Verfolgungen, Probleme und Sonstiges und der Himmel versprochen und nicht das Land Israel. Die Christen haben nie eine Belagerung und Rettung Jerusalems erwartet. Sie erwarten auch nicht ein Friedensreich des Messias hier auf Erden. Also es gibt Ähnlichkeiten, es ist der gleiche Geist, der da wirkt, aber es gibt auch große Unterschiede in den Verheißungen zwischen Gemeinde und Israel. Die Gemeinde erwartet die Entrückung. Die Gnadenzeit für die Völker ist zeitlich begrenzt und sie endet mit der Entrückung der Gemeinde. Lebende und tote Christen werden auferstehen und in den Himmel entrückt werden. Und diese Bibelstelle, die ist wichtig. Ich denke, dass wir diese Bibelstelle lesen sollten. Das ist jetzt 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Paulus schreibt hier: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in den Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. Paulus verspricht der Gemeinde eine Entrückung. Er beschreibt das sehr eindrücklich. Er sagt, der Herr wird kommen und diese Begegnung wird in den Wolken stattfinden. Und der Herr wird die Gemeinde von der Erde wegnehmen in den Himmel, in eine andere Welt. Für Israel aber ist ein sichtbares Kommen des Herrn auf den Berg Zion und auf den Ölberg versprochen. Dahin wird der Herr kommen, und zwar sichtbar für alle. Und wenn wir diese zwei Ereignisse, das Kommen des Herrn, um die Gemeinde zu entrücken, und das Kommen des Herrn für Israel, wenn wir sie nicht auseinanderhalten, werden wir viele theologische Probleme haben. Einmal kommt Jesus Christus so, dass ihr ihn alle Augen sehen werden. Das andere Mal kommt er unbemerkt. Einmal kommt er in der Luft und nimmt die Gemeinde weg. Und das andere Mal kommt er, um Israel zu befreien. Wir haben darüber schon im Propheten Sacharja Kapitel 12 und 13 gelesen, Kapitel 14, wie der Herr dem Volk eine Bekehrung schenken wird, wie der Herr das Volk erlösen wird von der Belagerung und wie der Herr selber auf den Berg, auf den Ölberg kommen wird, sodass der Berg bersten wird und alle Augen werden sehen. Im 12. Kapitel steht geschrieben, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Jesus Christus kommt für Israel sichtbar, um sein Reich aufzurichten. Und wenn wir diese zwei Ereignisse nicht auseinander haben, werden wir viele, viele theologische Probleme, wir werden durcheinander sein. Manchmal ist er sichtbar, manchmal unsichtbar, manchmal kommt er, das andere Mal holt er die Gemeinde ab und so weiter. Wer die Entrückung der Gemeinde und das Kommen des Messias für Israel nicht auseinanderhält, wird theologische Probleme haben. Die Verheißungen sind in der Bibel wörtlich zu verstehen. Wisst ihr, da wo es schwierig wird, da machen manche Theologen so, sie sagen, ach, das muss man nicht wörtlich nehmen, sondern das sind Sinnbilder. Meine Lieben, das ergibt manchmal absolut keinen Sinn. Man kann das nicht machen, dass man in einem Vers die einen Worte geistlich deutet und die anderen Worte wörtlich nimmt. Dazu wollen wir einfach ein Beispiel nehmen. Sacharja 9, Verse 9 bis 10. Lasst uns mal diese Bibelstelle aufschlagen. Sacharja 9. Hier steht geschrieben, aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Tochter Zion und Tochter Jerusalem, wer ist hier gemeint? Israel, ja. Also die Stadt steht symbolisch für das ganze Volk, Israel. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieger. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen der Eselin. Denn ich werde die Streitwagen von Ephraim und die Pferde von Jerusalem wegnehmen und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden stiften unter den Nationen. Hier merken wir, hier ist eine Verheißung des ewigen Reiches, ein tausendjähriges Reiches. Und diese Verheißung soll man bildlich sehen. Aber dass der Messias auf dem Esel nach Jerusalem hineinziehen wird, das sollte man wörtlich nehmen. Und weiter, wenn hier von der Tochter Zion und von Jerusalem, Tochter Jerusalem geschrieben ist, das sollte man auf die Gemeinde übertragen. Versteht ihr, welch ein Wirrwarr entsteht, wenn man versucht, Bibelstellen teilweise als Bilder und teilweise als eine wörtliche Erfüllung zu sehen? Ich könnte euch mehrere andere Bibelstellen zeigen, welche zeigen, das ist absolut unmöglich, unzulässig. Wenn die Bibel solche Prophetien bringt, sind diese Prophetien wörtlich zu verstehen. Und jetzt wollen wir ins Neue Testament gehen. Schaut mal, jetzt, ich habe schon gesagt, im Alten Testament sind die Verheißungen wie einzelne Puzzle. Und jetzt müssen wir diese Puzzle zusammenfügen, besser gesagt, gar nicht wir, nein. Wir wollen mal schauen, was Jesus Christus dazu gesagt hat. Und wir werden merken, wie Jesus Christus diese einzelnen Bausteine zu einem Bild zusammenfügt. Lasst uns mal zunächst schauen, was Jesus Christus im Matthäus-Evangelium 24 gesagt hat. Lasst uns mal aufschlagen, Matthäus 24, und kurz überfliegen, was in diesem Kapitel geschrieben ist. Die Situation: Jesus Christus ist im Tempel, die Jünger kommen zu ihm und sie zeigen ihm die Herrlichkeit des Tempels. Sie staunen darüber, wie schön der Tempel und auch die Stadt Jerusalem ist. Jesus Christus ist ganz traurig und sagt, es vergeht noch eine kurze Zeit und von dieser Stadt wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der Tempel wird zerstört und ihr werdet zerstreut in alle Völker und alle Nationen. Und dann kommen die Jünger zu ihm und sagen, Herr, wann wird das geschehen und was ist die Zeit deiner Wiederkunft? Und dann beginnt Jesus zu erklären. Und schaut mal, die Jünger stellen hier zwei Fragen und sie scheinen diese Frage nicht auseinanderzuhalten. Sie verstehen noch nicht, dass die Zerstörung Jerusalems und die Wiederkunft des Herrn nicht das Gleiche sind. Sie stellen das in einem Zug. Und Jesus Christus beginnt ihnen zu erklären. Und er sagt, zunächst mal werden Kriege und Katastrophen kommen, Krankheiten, Verfolgung, Abfall, Verführungen. Und immer wieder sagt er, aber das ist noch nicht das Ende. Aber das ist noch nicht das Ende. Aber das ist noch nicht das Ende. Und dann kommt ein Schnitt. Und er sagt, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und hier macht Jesus Christus, schaut einmal, erst sagt er immer wieder, noch ist nicht das Ende, noch nicht das Ende, noch nicht das Ende. Und dann jetzt im Vers 14 sagt er, wenn das Evangelium verkündigt wird auf der ganzen Welt und allen Völkern, dann kommt das Ende. Und gleich nach diesen Versen beginnt er mit einem völlig neuen Gedanken. Er sagt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte sehen werdet, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist. Wer das liest, der merke. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht herab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht um seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschehe. Denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt, wie auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber wegen der Auserwählten werden jene Tage verkürzt. Wenn aber jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, dann sollt ihr nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse, falsche Propheten aufstehen, große Zeichen und Wunder tun, so dass es, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Siehe, er ist im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten auffährt, bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo aber das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und dann steht geschrieben, gleich nach der Trübsal jener Tage wird sich die Sonne verdunkeln und der Mond wird nicht scheinen. Und die Sonne und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden alle Völker auf Erden wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Hier sehen wir eine sehr gute Beschreibung. Jesus Christus sagt erst noch nicht das Ende, noch nicht das Ende, noch nicht das Ende. Und dann kommt ein Schnitt. Das Evangelium wird der ganzen Welt verkündigt. Und dann sagt er, und dann beginnt sich das zu erfüllen, was der Prophet Daniel gesagt hat. Und wir haben letztes Mal schon über die Prophetien Daniels gesprochen. Und der Daniel spricht von dieser großen Trübsal. Und er spricht von einem Reich des Antichristen. Und dieses Reich wird 7 Jahre dauern und in der zweiten Hälfte, nach 3,5 Jahren, wird sich der Antichrist der ganzen Welt offenbaren und will sich als Gott ausgeben und wird im Heiligtum sitzen und da wird der Gräuel der Verwüstung für alle sichtbar werden und alle Heiligen werden verfolgt werden. Als weiteres sagt Jesus Christus, es wird eine Trübsal sein und wir werden das darüber noch später sprechen. Richard wird noch von dieser großen Trübsal sehr viel sprechen. Und Jesus Christus stellt die große Trübsal, nachdem das Evangelium allen Völkern und Nationen gepredigt wurde und nachdem ein gewisses Ende gekommen ist. Und dann sagt er, und dann wird sich das erfüllen, was Daniel gesagt hat. Und dann wird die große Trübsal sein. Und dann sagt er, und zu dieser Zeit werden Sonne und Mond verfinstert werden und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und davon hat Joel gesprochen. Das heißt, die Prophetien von Joel, die in die letzte Zeit kommen, die Ausgießung des Heiligen Geistes im Zusammenhang mit den Naturkatastrophen ist eine zukünftige Verheißung, die Gott Israel versprochen hat. Und diese Verheißung ordnet Jesus Christus ganz am Ende der Zeit, am Ende der großen Trübsal ein. Als weiteres, die Verheißung Daniels über die große Trübsal und das letzte große vierte Reich und dieser Antichrist, der sich aufbäumt gegen alles, das ordnet Jesus Christus in die letzte Zeit an, ein in die große Trübsal. Und das sieht er als ein zukünftiges Ereignis. Jetzt haben wir einen kurzen Überblick und einen kurzen Einblick in das Matthäusevangelium gemacht. Aber es ist noch nicht alles. Die gleiche Geschichte bringt oder die gleichen Ereignisse erklärt Jesus Christus auch im Lukasevangelium, und zwar im 21. Kapitel. Und im 21. Kapitel finden wir eigentlich nicht viel Neues von dem, über das, was Jesus gesagt hat. Aber ein Detail ist sehr, sehr interessant und wichtig. Und auf dieses Detail wollte ich ergänzend hinweisen. Lukas 21. Vers 24. Und da schreibt er, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen und alle Völker weggeführt werden, das sind Juden. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, wie lange? Bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Und dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sterne geschehen und auf Erden wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Jesus Christus bringt hier eine Einordnung, eine zeitliche Einordnung. Er sagt, diese große Trübsal und diese große Naturkatastrophen, von denen Joel gesprochen hat, diese Ereignisse werden geschehen, wenn die Zeit der Heiden vorüber ist. Er sagt, Jerusalem wird zertreten von den Nationen und ihr werdet zerstreut sein in der ganzen Welt, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und wir merken, hier bringt Lukas ein neues Element. Er sagt, das wird dann geschehen, wenn eine Zeithaushaltung zu Ende gegangen ist, die Zeit der Nationen. Und es beginnt etwas Neues. Und in dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten, diese große Trübsal, die ist nur eine ganz kurze Zeit, 7 Jahre, in dieser großen Trübsal werden Sonne und Mond und vieles andere geschehen. Das heißt, Jesus Christus ergänzt im Lukas-Evangelium ein wichtiges Detail. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Zeit der Heiden zu Ende gegangen ist. Und dann beginnt Gott seine Verheißungen erfüllen. Wenn wir das Erste nehmen, Jesus Christus erzählt und sagt, das ist noch nicht das Ende, und dann wird das Evangelium allen Völkern gepredigt und dann ist das Ende. Und hier spricht er das zweite Mal im Lukas-Evangelium, aber in einer anderen Form und erklärt das und sagt, das ist dann, wenn die Zeit der Heiden zu Ende gegangen ist. Und jetzt wollen wir noch einmal zurück in den Römerbrief, da sind wir schon einmal gewesen. Und im Römerbrief finden wir noch einmal ein wichtiges Detail, was wir ergänzen müssen. Deshalb bin ich vorher auch in den Römerbrief gegangen, um zu verstehen, was wird zu dieser Zeit geschehen und was ist da geschehen. Römer 11. Vers 25 und 26. Denn ich will euch, Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Und so oder auch dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihnen ihre Sünden wegnehmen werde. Wann wird Gott seinen Bund mit Israel wieder aufnehmen? Wann wird er seine Verheißungen in Erfüllung bringen? Er sagt, wenn die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Das heißt, bei Gott gibt es eine Zahl an Menschen, die er in der Gnadenzeit retten wird. Und wenn diese Zeit der Gnade voll ist, wenn diese Zahl der Heiden hineingegangen ist, dann wendet sich Gott Israel wieder zu. Und hier haben wir 3 Bibelstellen. Matthäus, er zeigt eine gewisse Abfolge und dann sagt er, und dann ist das Ende und dann werdet ihr sehen, den Gräuel der Verwüstung stehen auf der heiligen Stätte. Wir sehen Lukas, er sagt, ihr werdet zerstreut sein in die ganze Welt unter alle Völker, bis die Zeit der Nationen vorüber ist. Und wir sehen den Römerbrief und er sagt, wenn die Vollzahl der Juden vollendet ist oder alle voll sind, dann wendet sich Gott wieder Israel zu. Und diese 3 Bibelstellen zeigen uns ein sehr großes Ereignis. Wir haben vorher 1. Thessalonicher 14 gelesen von der Entrückung der Gemeinde. Und wenn wir die Abschiedsreden Jesu Christi lesen, finden wir diesen Zeitpunkt nicht. Wo ist die Entrückung? Zu welcher Zeit? Wann beginnt, wie lange redet Gott über die Gemeinde? Wie lange redet Jesus Christus über die Gemeinde? Und wo beginnt er über Israel zu reden? Wir haben 3 Bibelstellen gesehen und wir merken, die Zeit der Gnade wird zu Ende, die Zahl der Heiden ist voll geworden und das Evangelium wurde auf der ganzen Welt gepredigt und jetzt kommt ein Ende. Es ist unmissverständlich, durch diese 3 Bibelstellen zu verstehen, wenn die Zeit der Heiden zu Ende ist, wann ist diese Zeit zu Ende? Wenn der Heilige Geist nicht mehr in den Völkern, sondern in Israel wirken wird. Die Vollzahl der Nationen wird eingehen. Wann? Wenn die Gemeinde entrückt ist. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann ist die Vollzahl der Nationen, also die Aufgabe der Gemeinde ist erfüllt in diesem Augenblick. Wenn das Evangelium allen gepredigt wurde und alle hatten die Möglichkeit, sich zu bekehren, dann ist dieser Zeitpunkt gekommen. Und für mich persönlich zeigen diese Bibelstellen sehr deutlich, dass die Wiederkunft des Herrn hier an dieser Stelle geschieht, wenn das Evangelium allen Völkern und Nationen gepredigt wurde, dann geschieht in der Menschengeschichte eine Wende. Gott wendet sich erneut Israel zu und beginnt seine Geschichte mit Israel weiterzuschreiben. Und einen weiteren Überblick werden wir vielleicht in der nächsten Bibelstunde machen, diese Zusammenfassung zwischen den Verheißungen, die Israel gegeben wurde, und auch etwas mehr über das tausendjährige Reich. Wir wollen diese Bibelstunde noch mit einem Gebet abschließen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, das uns tröstet, das uns ermutigt. An deinem Wort sehen wir auch, wie das Volk Israel sich mehr und mehr dir zuwendet. Immer mehr messianische Juden glauben an ihren Messias. Wir merken, wie du dein Volk aus allen Völkern und Nationen schon zu einem großen Teil gesammelt hast, sind noch Reste geblieben. Wir sehen, wie das Evangelium unter alle Völker und Nationen hinausgetragen wurde und übersetzt in viele, viele tausend Sprachen. Wir freuen uns, dass wir diese Prophetien sehen dürfen, wie sie sich vor unseren Augen erfüllen. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, dass du uns nicht nur die Begeisterung schenkst über die erfüllte Prophetien, sondern uns auch hinführst, dass wir im gehorsamen Herzen und mit viel Freude auf dein Kommen warten. Amen.